Geschichten für Kinder.
Das Lügentelefon von Christian Bartel. Frühstück mit Saurier. Tyrannosaurus Rex verhindert Banküberfall, behauptete Mia und raschelte am Tisch im Esszimmer mit der Zeitung. Das war nicht einmal richtig gelogen. Sie hatte nur zwei Meldungen zusammengefasst. Forscher hatten in Südamerika ein Saurier-Skelett gefunden und in der Innenstadt war ein Bankräuber gefasst worden, weil sein Fluchtauto nach dem Überfall nicht angesprungen war. Aber Mia fand, dass Geschichten über Banküberfälle gleich noch aufregender wurden, wenn Dinosaurier mitspielten. Weil Mia für ihr Leben gern von Dingen erzählte, die leider nicht passiert waren, obwohl sie spannend gewesen wären, durfte sie beim Frühstück so viel schwindeln, wie sie wollte. Ihre Mutter hoffte, dass es Mia dann leichter fiel, den Rest des Tages bei der Wahrheit zu bleiben. Eine junge Tyrannosaurierin namens Soraya, erzählte Mia weiter und versuchte, den Tonfall einer Nachrichtensprecherin nachzuahmen, hat gestern Nachmittag den Bankräuber auf frischer Tat ertappt und den Behörden übergeben, ohne ihn auch nur am geringsten anzuknabbern, obwohl Soraya sehr großen Hunger hatte. Die Mutter streckte den Kopf aus der Küche. »Kommt Soraya auch zum Frühstück?«, fragte sie geistesabwesend, weil Mias beste Freundin Soraya hieß. Dabei war die vor 3 Monaten nach Kassel gezogen. Und jetzt hatte Mia für den Alltag keine beste Freundin mehr, sondern einen besten Freund, der Paul hieß. Gegen Paul war rein gar nichts einzuwenden, weil er klug und lustig war. Aber er war keine Soraya, denn die war groß und dick und furchtlos. Paul war dagegen sehr Paul. Man erlebte nicht so viele Abenteuer mit ihm, weil er sehr vorsichtig war und vorher lieber nach Hause ging. »Soraya wohnt doch jetzt auf dem Mars«, rief Mia zur Küche. Sie hatte extra laut »Mars« gerufen, damit es ihrer Mutter auffiel. »Ach so, stimmt ja«, rief die bloß zurück. Mia schüttelte den Kopf. Nie hörte ihre Mutter richtig zu. »Soll ich dir noch den Wetterbericht vorlesen?«, fragte Mia, und da kam ihre Mutter tatsächlich aus der Küche. Sie setzte sich mit einer Tasse Kaffee an den Tisch und lächelte. Aber dann blätterte sie in ihrem Taschenkalender. »Heute kommt es vereinzelt zu Niederschlägen in den Geschmacksrichtungen Waldfrucht und Holunder«, log Mia und grinste. Aber ihre Mutter schlug sich die Hand vor den Mund und rief, »Ach, wie blöd, ich muss hier heute Abend zum Yoga.« Eigentlich musste sie an jedem Mittwochabend zum Yogakurs, aber manchmal ging sie einfach nicht hin. Erwachsene durften so etwas. »Das schaffe ich nicht. Ich habe einfach zu viel um die Ohren«, sagte die Mutter zu ihrem Kalender und klopfte mit einem Stift darauf herum. Dann rief sie eine Freundin an. »Du, es tut mir leid, Biggie. Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe die Grippe. Das wird heute Abend nichts«, hörte Mia ihre Mutter sagen, die überhaupt nicht erkältet klang. Dann legte sie auf und strich mit einem feinen Lächeln den Termin aus ihrem Kalender. Mia hatte gar nicht gewusst, dass ihre Mutter so gut schwindeln konnte. Normalerweise bekam sie davon rote Flecken im Gesicht. Wahrscheinlich ist es leichter, am Telefon zu lügen, weil man den Leuten dabei nicht in die Augen schauen muss, überlegte Mia. Sie hätte ihre Mutter gern nach ihrer Meinung gefragt, aber die drängte schon zur Eile. Mia verabschiedete sich, indem sie sich 3-mal im Uhrzeigersinn drehte und dabei einen Habichtsschrei ausstieß. »So verabschieden sich die Buschmänner der Gavorongo-Wüste«, erklärte sie. »Dort wächst so wenig, dass sich alle Buschmänner einen einzigen Busch teilen müssen. Das Gedränge kann man sich vorstellen.« Auf dem Weg zur Schule kam Mia an einem Haus vorbei, vor dem eine Bank stand. Darauf lagen unter einem Zettel mit der Aufschrift »Zu verschenken« ein Tennisschläger mit kaputter Bespannung, ein Buch über französische Kathedralen und ein rotes Telefon. Es war ein sehr altes Telefon mit einer Wählscheibe, durch die man den Finger stecken musste, um eine Ziffer zu wählen. Und weil Mia weder Tennis spielte noch Kathedralen besuchen wollte, aber herausfand, dass ihr das Geräusch einer zurückschnellenden Wählscheibe gefiel, packte sie das Telefon in ihren Ranzen. Sie wollte es Paul zeigen, der bestimmt schon an der Kreuzung auf sie wartete. »Du ahnst nicht, was ich gefunden habe. begrüßte Mia ihren besten Freund. Aber der reagierte nicht. Jedenfalls nicht annähernd so begeistert, wie es der großartige Fund verlangte. »Hört mir denn heute niemand richtig zu?« fragte sie sich, bis ihr auffiel, wie zerknautscht Paul aussah. Die Haare waren verstrubbelt, an den Knien seiner Hose klebte Dreck und unter seiner Nase getrockneter Rotz. Offenbar hatte er geweint. »Was ist passiert?« fragte Mia. Aber Paul zuckte mit den Achseln. »Ich kann einfach nicht lügen«, sagte er nach einer Weile. »Davon wird man doch nicht dreckig«, antwortete Mia und ärgerte sich, denn eigentlich hatte sie etwas Netteres sagen wollen. »Ich habe Torben getroffen«, begann Paul zu erzählen, und Mia verdrehte die Augen. Torben war ein blöder Angeber, dem man besser aus dem Weg ging. »Am Anfang war er ganz normal«, er ist neben mir hergelaufen und hat erzählt, dass sein neuer Ranzen cool ist, weil er sehr teuer war. Es war so ein großer, bunter mit einer Comicfigur drauf. Dann hat er mich gefragt, wie ich ihn finde. Aber weil ich lieber einfarbige Sachen mag, habe ich gesagt, ich finde ihn blöd. Das ist mir so herausgerutscht, bevor ich mir eine nettere Antwort ausdenken konnte. Und da hat mich Torben ins Gebüsch geschubst. Mia seufzte. Zwar vermutete sie, dass Torben auch geschubst hätte, wenn Pauls Antwort anders ausgefallen wäre, weil er einfach gern Leute schubste, aber in der Sache hatte Paul recht. Er konnte wirklich nicht lügen. Er sagte immer haargenau die Wahrheit. Und das war auch für sie manchmal anstrengend. Neulich hatte sie ihm zum Geburtstag ein Bild gemalt, das sie beide darstellte. Aber Paul hatte gemeint, dass es zwei Nasenbären mit Segeluhren zeige und dass Mia Gesichter noch üben müsse. Dabei hatte sie sich Mühe gegeben. Trotzdem hätte sie Paul niemals in ein Gebüsch geschubst. Das ging wirklich zu weit. »Ich habe dir etwas mitgebracht, damit du endlich ein bisschen schwindeln lernst und nicht immer im Gebüsch landest«, sagte sie und drückte Paul das rote Telefon in die Hand.
»Oha, ein kaputtes Telefon. Das hat mir gerade noch gefehlt«, maulte Paul.
Mia nahm den Hörer ab und drückte ihn Paul ans Ohr. »Das ist ab jetzt dein Lügentelefon. Immer wenn dir versehentlich eine unpassende Wahrheit herauszurutschen droht, greifst du zum Hörer und sprichst eine dicke Lüge hinein. Für Anfänger ist so ein Apparat sehr praktisch, weil man damit niemandem direkt ins Gesicht lügen muss. Sogar meine Mutter kann am Telefon lügen, ohne Flecken zu bekommen.«
Paul grinste gequält. »Meine Freundin Mia hat immer die allerbesten Ideen«, sagte er dann in den Hörer.
»Na, funktioniert doch bestens«, fand Mia und freute sich. Schnappschnäbler und Winzpfeifer. Womöglich wären all die aufregenden Dinge, von denen noch zu erzählen ist, gar nicht passiert, wenn Paul das rote Telefon in seinen Ranzen gesteckt und nicht wie einen müffelnden Müllbeutel am ausgestreckten Arm vor sich hergetragen hätte. Da werden die Leute natürlich aufmerksam. Aber Paul achtete eben sehr auf Hygiene, vor allem bei Dingen, die Mia irgendwo aufgelesen und ihm in die Hand gedrückt hatte. Außerdem konnte er das kaputte Wählscheibentelefon so besser betrachten. Bisher kannte er solche Geräte nur aus alten Filmen. Unter der Plastikabdeckung der Wählscheibe stand mit zittriger Schrift eine Nummer. Zwar war sie verblasst und nur schwer lesbar, aber Paul hatte eben 01010107 entziffert. Da forderte Mia, »Du musst es mal ausprobieren.«
»Ausprobieren?« fragte Paul.
»Ja, ich will mal überprüfen, ob man am Telefon wirklich leichter schwindeln kann als in einem normalen Gespräch. Bei meiner Mutter ist das jedenfalls so.«
»Mir fällt aber keine gute Lüge ein.«
»Dir fällt nie eine gute Lüge ein. Deswegen sollst du ja üben«, maulte Mia, der aus dem Stegreif natürlich 10 sehr gute Schwindeleien einfielen, die sie gern an Paul ausprobiert hätte. Stattdessen sagte sie, »Du kannst doch zum Beispiel mal alle Eigenschaften aufzählen, die du an Torben magst.«
Paul schnaubte unwillig.
»Torben ist ein furchtbarer Kotzbrocken und ich wünschte, ich würde ihm niemals wieder begegnen.«
Ärgerlicherweise hatten Mia, Paul und Torben aber denselben Schulweg, weswegen sie sich ständig über den Weg liefen.
Vorhin hatte Torben Paul in der Slevogtstraße ins Gebüsch geschubst, war dann in der Detheringstraße zum Bäcker gegangen und stand jetzt an der Einmündung der Böckingstraße mit einem Schokobrötchen in der Hand vor ihnen.
»Wer ist hier ein furchtbarer Kotzbrocken?«
fragte Torben mit fiesem Grinsen, und Paul wünschte sich, dass ihm eben doch ein paar herbeigelogene gute Eigenschaften eingefallen wären. Torben grinste so fies, weil die Böckingstraße zu beiden Seiten mit Weißdorn bepflanzt war, und das war sein Lieblingsgebüsch, aber nicht, weil Weißdorn so hübsch blühte.
»Du bist ein Kotzbrocken, aber ich will trotzdem nicht in die Hecke geschubst werden«, sagte Paul.
Doch Torben schüttelte den Kopf. Er stopfte sich den letzten Rest Schokobrötchen in den Mund und machte einen Gesichtsausdruck, den er für überlegen hielt.
»Leben ist kein Wunschkonzert«, schmatzte Torben und schaute auf den Apparat. »Willst du noch wen anrufen, bevor du ins Gebüsch fliegst, oder was?«
»Moment mal«, mischte sich Mia ein. »Dir ist schon bewusst, dass sich in dieser Hecke die Nester des Zaunkaisers befinden. Von diesem Schnappschnäbler aus der Familie der Winzpfeifer gibt es nur noch eine Handvoll Exemplare. Weil der Zaunkaiser streng geschützt ist, muss jeder, der widerrechtlich Personen in Bruthecken schubst, für 8 Monate ins Gefängnis.«
Das war für Mias Verhältnisse zwar nur eine mittelgute Lüge, aber sie funktionierte. Torben stutzte, so dass die beiden gut hätten wegrennen können. Aber leider war Paul kein Wegrenner, sondern ein Nachdenker und Nachhaker.
»Hä?« hakte Paul also nach. »Einen Vogel namens Zaunkönig kenne ich ja, aber von einem Zaunkaiser habe ich noch nie gehört.«
Jetzt hätte Mia ihren begriffsstutzigen Freund gern selbst ein wenig in eine Hecke geschubst. Stattdessen hob sie den Hörer des roten Telefons ab und gab ihn Paul.
»Da ist die Umweltministerin dran. Die kann dir alles erklären.«
Sie zwinkerte Paul zu, damit er das Ablenkungsmanöver mitmachte. Torben prustete höhnisch, aber immerhin schubste er niemanden. Ungläubig und mit spitzen Fingern nahm Paul den Hörer ans Ohr.
»Was soll ich denn?«
sagte er. Aber dann wurde er plötzlich blass und begann heftig zu nicken.
»Lügen kann er zwar kein bisschen, aber er ist ein exzellenter Schauspieler«, dachte Mia.
»Es stimmt. Da ist wirklich jemand am Apparat«, stammelte Paul.
»Das war schon sehr gut gelogen«, lobte Mia.
»Ihr spinnt alle beide. Mit dem kaputten Ding kann man doch nicht telefonieren«, brüllte Torben und riss Paul den Hörer aus der Hand.
»Hallo, Frau ausgedachte Quatschministerin, hier ist Torben. Ich wollte nur sagen, Sie können mich mal. Ich schubse wen und wohin ich will.«
Doch da rutschte ihm das Grinsen aus dem Gesicht. Stattdessen wurde er sehr kleinlaut und murmelte,
»Ja, verstehe, 8 Monate und keinen Tag weniger. Jawohl, das werde ich mir merken.«
Jetzt war auch Mia vollkommen baff.
Spielte Torben das Spiel etwa mit?
Oder konnten die Jungs wirklich jemanden aus dem Apparat sprechen hören?
Sie entwand Torben den roten Hörer und presste ihn ans Ohr.
»Hallo, ist da wer?«
rief sie. Aber sie hörte nur ihren eigenen Herzschlag.
»Du hörst wirklich nichts?«
hakte Paul nach und verfiel in tiefes Nachdenken. Dabei ließ er sich nicht einmal von Torben stören, der ihn am Jackenaufschlag packte, um ihn ein bisschen zu schütteln. Ihn in die Hecke zu schmeißen, traute er sich nämlich nicht mehr.
»Achtung, hinter dir! Ein riesiger Oktopus!« behauptete Paul, als er das Telefon wieder an sich gebracht hatte.
»Jetzt ist er vollkommen durchgeschüttelt«, höhnte Torben.
Doch als Paul ihm den Hörer ans Ohr drückte, ließ er von ihm ab, drehte sich um und sprang quiekend in die Hecke.
»Da war eben ein riesiger Oktopus! Habt ihr den auch gesehen?« heulte er. »Ich glaube, es ist wirklich ein Lügentelefon. Und ich habe gerade herausgefunden, wie es funktioniert«, sagte Paul.
Mia runzelte die Stirn. »Wieso war er plötzlich so ein Lügenexperte?«
»Ich kann es beweisen«, rief Paul
und wandte sich wieder Torben zu, der aus dem Gebüsch gekrochen war. Er wollte ihm noch eine Lüge auftischen, um seine Theorie zu überprüfen. Ihm fiel sofort eine neue Unwahrheit ein. Offenbar log es sich am Telefon wirklich leichter. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zwischen den Gehwegplatten auf der Böckingstraße hochgiftige Moose wachsen. Es wird dringend davor gewarnt, die Ritzen zwischen den Platten zu betreten, log er und hielt Torben wieder den Hörer ans Ohr, aus dem tatsächlich eine Stimme flüsterte. Torben schaute auf seine Füße, die beide auf moosbewachsenen Ritzen standen, sprang schon wieder in die Hecke und heulte: »Wieso habt ihr mich nicht früher gewarnt?« »Wenn man das Telefon in der Hand hat, kann man das Blaue vom Himmel herunterlügen«, erklärte Paul Mia die Funktionsweise des Telefons, die er durch intensives Nachdenken und Nachhaken herausgefunden zu haben glaubte. »Der Quatsch muss bloß vom Telefon bestätigt werden, und schon wird er geglaubt. Aber man muss natürlich erst eine Lüge hineinsprechen.« »Es ist also ein Lügenverstärker«, überlegte Mia, während sie Torben dabei zusah, wie er neben ihnen vorsichtig von Platte zu Platte hüpfte. »Ich glaube, es ist noch viel mehr als das«, meinte Paul nach einer Weile. Ein Grinsen zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, und Mia war nicht sicher, ob es ihr gefiel. Sie schaute das rote Telefon an und fragte sich, welche Abenteuer ihnen damit noch bevorstanden. Grüne Monde und Fünfecke.
»Da ist ja wieder der kleine Knilch mit seinem komischen Telefon«, brummte der Kioskbesitzer Jussi, als Paul in den Laden kam.
»Ganz recht, da bin ich wieder«, antwortete Paul und stellte das Lügentelefon auf den Tresen. Dann zeigte er auf die großen Behälter mit den Süßigkeiten. »Heute hätte ich gern für 2 Euro Gummimonde, aber nur grüne und eine Handvoll saure Zungen. Und könnten Sie bitte das Brausepulver von den Zungen runterkratzen, davon bekommt man immer so einen wunden Gaumen.«
»Sonst noch was?«
fragte Jussi, der Kinder mit Sonderwünschen nicht ausstehen konnte, weil sie den Betrieb aufhielten. Aber das hätte Jussi sich vielleicht mal überlegen sollen, bevor er seinen Laden ausgerechnet vor einer Grundschule aufgemacht hatte. Paul nickte.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dabei auf einem Bein stehen und mir etwas aus Ihrer Lieblingsoper vorsingen würden.«
Obwohl Paul seine Bitte sehr höflich formuliert hatte, fuhr Jussi aus der Haut.
»Unverschämtheit, raus mit dir!«
brüllte er. Aber das hatte er gestern auch schon gebrüllt. Und vorgestern auch. Doch wie gestern und vorgestern hatte sich Paul auch heute wieder eine faustdicke Lüge zurechtgelegt. Aber die vergaß Jussi regelmäßig. Denn so erging es allen, die mit dem Lügentelefon sprachen.
»Das verrate ich Ihnen jetzt nur, weil Sie mir sympathisch sind«, flüsterte Paul verschwörerisch und wies durch die Schaufensterscheibe. »Da draußen stehen Kameras, die uns beide filmen. Sie könnten nämlich Kandidat in einer Fernsehshow werden, die Sie reich und berühmt machen kann. Gesucht wird der lustigste und netteste Kioskbesitzer.«
Jussi machte ein skeptisches Gesicht. Damit hatte Paul gerechnet. Lässig sagte er, »Natürlich klingt das erstmal unglaubwürdig, aber der Senderchef wird Ihnen die Sache erklären.« Damit reichte er dem Kioskbesitzer den roten Hörer und eine Stimme schien Pauls Schwindelei derart überzeugend zu bestätigen, dass sich Jussi umgehend auf ein Bein stellte, mit einem Kaffeelöffel das Brausepulver abkratzte und alle grünen Fruchtgummimonde aus der Schütte kramte. Nur eine Opernarie sang Jussi nicht, weil er lieber Hip-Hop mochte. Deswegen rappte er etwas vor.
»Du hast es schon wieder getan«,
tadelte Mia, als Paul mit einer Tüte grüner Monde und einer Tüte nicht mehr ganz so saurer Zungen aus dem Kiosk spazierte.
»Ach, das war doch keine schlimme Lüge«, meinte Paul kauend. »Außerdem ist es die einzige Möglichkeit, nur die Grünmonde zu bekommen.«
»Hatten wir nicht eben verabredet, das Telefon nur im absoluten Notfall zu benutzen?« fragte Mia.
Aber Paul antwortete nicht. Sie seufzte. Denn es war so eine Sache mit den absoluten Notfällen. Vorhin hatte sie Frau Weißmuth von nebenan erklärt, dass sie nicht so an der Hundeleine ziehen durfte, weil Möpse leicht in der Mitte durchreißen können. Das hatte ihr das Lügentelefon telefonisch bestätigt. Und Frau Weißmuths Hund konnte danach endlich wieder durchatmen.
Das konnte man als notwendige Notlüge durchgehen lassen. Mias anschließende Behauptung, dass der Hund nur mit feinster Trüffelleberwurst gefüttert werden durfte, vielleicht eher nicht. »Und jetzt willst du es sogar in die Schule mitnehmen?« hakte Mia nach. Aber Paul antwortete schon wieder nicht. »Hier, für dich. So magst du sie doch am liebsten«, sagte er stattdessen und reichte ihr die Papiertüte mit den Gummizungen. Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander her. Dann fragte Paul plötzlich, »Aber was ist, wenn die Schule von Gangstern überfallen wird? Wäre es da nicht praktisch, ein Lügentelefon zu haben? Solche Überfälle kommen in der Wirklichkeit nicht vor. Dazu muss man schon ziemlich viel Fantasie aufbringen«, antwortete Mia. Allerdings konnte Paul neuerdings erstaunlich viel Fantasie aufbringen, wenn es darum ging, das Lügentelefon zu benutzen. Das irritierte Mia, denn bis vor ein paar Tagen war er ein sehr vorsichtiger Junge gewesen, der lieber nochmal nachdachte und nachhakte, bevor er irgendwelchen fantastischen Geschichten auf den Leim ging. Jetzt verbreitete er am laufenden Band welche, und manchmal schien er seine Schwindeleien selbst zu glauben. »Bloß weil etwas sehr unwahrscheinlich ist, kann es trotzdem passieren«, verteidigte sich Paul trotzig. Und dann schwiegen sie wieder. Mia kaute mit etwas schlechtem Gewissen auf den sauren Zungen herum, von denen Jussi das saure Pulver nur gekratzt hatte, weil Paul ihn mit einer Lüge dazu gebracht hatte. Trotzdem war es nett gewesen, dass Paul an sie gedacht hatte. Ein Kichern riss Mia aus ihren Gedanken, und erst jetzt bemerkte sie, dass sie schon auf dem Schulhof standen. »Hat dir Mami ein Smartphone gekauft?« gackerte Caroline und zeigte auf das rote Wählscheibentelefon, das Paul wie ein Schmuckstück um den Hals trug. »Hat dir Mami eine Ratte gekauft?« fragte Paul und zeigte auf die graue Kunstfellmütze auf Carolines Kopf. »Früher war Paul nie so schlagfertig«, dachte Mia. Aber leider beließ er es nicht bei dieser Antwort. Er reichte Caroline den Hörer, worauf die quiekend herumrannte und immer wieder laut »Mach dieses Vieh weg!« schrie. »Das geht eindeutig zu weit«, schimpfte Mia und zog Paul in die Ecke, während sich andere Schüler um Caroline kümmerten. Es kam zu einem heftigen Streit, in dem Mia die Worte »gemein«, »hinterhältig« und »rücksichtslos« benutzte. Paul dagegen sagte gar nichts, und deswegen brach sie den Streit stinksauer ab. »Ihr seid schon wieder zu spät«, schimpfte die Lehrerin, als die beiden endlich das Klassenzimmer betraten. »Das ist das zweite Mal in dieser Woche. Es hat doch schon geklingelt.« Mia wollte zu einer Entschuldigung ansetzen, aber Paul stellte sich breitbeinig hin und behauptete, »der Polizei liegen Informationen vor, dass die Schule von Gangstern überfallen werden könnte. Deswegen müssen wir alle das Gebäude verlassen. Der Unterricht fällt heute leider aus.« Und bevor die Lehrerin oder Mia protestieren konnten, hielt Paul Frau Zehrer den Hörer hin. »Da ist der Polizeipräsident dran«, log er, als habe er noch nie etwas anderes in seinem Leben getan. Hilfesuchend wandte sich Mia an Torben, der außer Paul und Mia als einziger um die Bewandtnis des Telefons wusste. Aber der grinste nur. »Hey, das stimmt gar nicht«, rief Mia, als die Lehrerin die Kinder aus der Klasse führte, von denen manche weinten, während andere sich freuten, weil sie womöglich echte Gangster zu sehen bekamen. »Den Überfall hat Paul nur erfunden, und Frau Zehrer musste die Sache einfach glauben, weil ein Lügentelefon sie bestätigt hat.« »Mia«, zischte Frau Zehrer, »nun komm endlich. Das ist jetzt wirklich kein guter Zeitpunkt für deine komischen Geschichten.« »Aber es stimmt«, wollte Mia rufen, doch sie biss sich auf die Zunge. Es klang zu unwahrscheinlich. Und die einzige Möglichkeit, Frau Zehrer von der Wahrheit zu überzeugen, hing um Pauls Hals. Das Lügentelefon würde er nicht eine Sekunde aus der Hand geben. Das wurde mir in diesem Moment klar. Mit Karacho in den Weiher. »Du musst das Lügentelefon loswerden«, sagte Mia. Nie im Leben hätte sie gedacht, dass man einen Menschen vermissen konnte, der direkt neben einem im Stadtpark am Weiher saß. Aber genauso erging es ihr gerade mit ihrem besten Freund Paul. Zwar brauchte sie nur die Hand ausstrecken, um ihn anzustupsen, aber trotzdem war er 1 Million Kilometer weit entfernt.
»Ich könnte es aber auch benutzen, um die Welt zu retten«, meinte Paul.
Nun hatte Mia nichts dagegen, dass jemand die Welt rettete, aber dafür taugte das Telefon nicht. Denn auch eine gut gemeinte Lüge war bloß eine Lüge. Sie schimmerte womöglich einen kurzen Moment in der Sonne, doch dann zerplatzte sie wie eine Seifenblase und hinterließ einen seifigen Geschmack. Außerdem hatte Mia erleben müssen, dass Paul sich immer mehr in seinen Lügen verstrickte. Denn seit er das Lügentelefon besaß, gab es niemanden mehr, der ihn bei den Schwindeleien ertappen konnte. Und das überforderte selbst einen eigentlich vernünftigen Menschen wie Paul.
»Aber du würdest das Telefon doch niemals benutzen, um mich anzulügen, oder?« fragte Mia.
»Natürlich nicht. Du bist doch meine Freundin«, antwortete Paul. Aber als sie ihn ansah, wendete er seinen Blick ab. Er schaute zum Weiher und lenkte ab.
»Wir müssen irgendetwas Vernünftiges mit diesem Gerät anfangen. Wir haben doch jetzt Verantwortung.«
»Da hast du vollkommen recht, Paul«, hörte Mia eine Stimme hinter sich.
»Und diese Verantwortung sollten wir nutzen. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht.«
Die Stimme gehörte Torben, dem Paul vom Lügentelefon erzählt hatte, weil er der erste Mensch war, an dem er es ausprobiert hatte. Ohne zu fragen, drängelte sich Torben zwischen die beiden, setzte sich hin und friemelte einen zerknitterten Zettel aus seiner Hosentasche.
»Also«, sagte er, »erstens, alle Wünsche, die das Telefon erfüllt, müssen der Allgemeinheit dienen. Deswegen muss vorher darüber abgestimmt werden.«
»Das Lügentelefon erfüllt keine Wünsche. Es redet den Leuten nur Quatsch ein«, wandte Mia ein. Aber Torben überging sie einfach.
»Zweitens ist es unfair, so eine mächtige Maschine nur für sich zu benutzen.«
»Da hat er nicht mal Unrecht«, dachte Mia. Aber trotzdem traute sie ihm nicht.
»Drittens«, machte Torben weiter, »muss das Telefon geschützt werden, damit es keiner klaut oder für Gemeinheiten benutzt.«
Das war natürlich auch nicht falsch. Aber Mia traute Torben immer weniger. Der stieß einen schrillen Pfiff aus, und plötzlich sahen sich Mia und Paul von der Kobra-Bande umringt. Das war aber halb so wild, denn die Kobra-Bande bestand nur aus Maren und Liam. Die beiden fanden alles gut, was Torben tat, sagte oder dachte, weil er sie dann manchmal auf seiner Spielkonsole daddeln ließ. Eigentlich war es eher ein bezahlter Fanclub als eine Bande.
»Wir passen auf dich und dein Wundergerät auf, kein Problem«, prahlten Maren und Liam, stellten sich mit verschränkten Armen hin und spähten in der Gegend herum, weil Aufpasser das ebenso machen.
»Ja«, machte Paul und nestelte an seinem Kragen, »vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee.«
»Doch, das ist eine sehr schlechte Idee. Wir müssen das Ding sofort vernichten«, empörte sich Mia und sprang auf. Aber Paul schüttelte wütend den Kopf. »Es ist mein Lügentelefon, und deswegen würde ich gerne in Ruhe überlegen, was ich damit anfange.«
»Er will in Ruhe überlegen«, sagten Maren und Liam und bauten sich vor Mia auf.
»Und dabei störst du.«
Weil Mia unglaublich verletzt war, wartete sie Pauls Reaktion gar nicht erst ab. Sie drehte sich auf dem Absatz um und stampfte den Hügel hinauf. »Sollte sich Paul doch mit seinem Lügentelefon ins Unglück stürzen«, schimpfte sie. »Aber das sollte er gefälligst ohne sie machen.« Sie hörte noch, wie Torben eine Abstimmung organisierte. Maren und Liam hoben sofort die Hand, als er fragte, wer dafür sei, mittels einer Lüge den unteren Klassen den Zugang zum Basketballplatz an der Schule zu verbieten.
»Man könnte ja behaupten, dass es ihrem Wachstum schade, wenn Erstklässler so große Bälle werfen. Außerdem könnte man mich zum Basketballchef bestimmen, damit es nie wieder Streit gibt«, schlug er vor.
Wieder schnellten die Hände der Kobra-Bande in die Höhe. Was Mia jedoch nicht mehr mitbekam, war, dass sich Paul am Kopf kratzte und nachdachte. Er verfasste eine Liste in seinem Kopf. Auf der einen Seite zählte er Dinge auf, die mit dem Lügentelefon besser geworden waren, auf der anderen Seite notierte er Dinge, die schlechter geworden waren. Viele Dinge in seinem Leben waren besser geworden, stellte Paul fest. Eigentlich alle. Auf der anderen Seite stand nur eine Sache. Wer ein Lügentelefon besitzt, kann keine Freunde mehr haben. Beweis? Sogar Mia hat Angst, dass ich sie belügen könnte. Je länger Paul auf diesem Einwand herumkaute, desto sicherer wurde er, dass er alle Vorteile des Lügentelefons verblassen ließ.
»Mia, du hast doch recht. Ich muss dieses verflixte Lügentelefon loswerden«, rief Paul, als Mia schon fast zu Hause angekommen war.
Er stand auf, griff nach dem Gerät, das neben ihm gelegen hatte, und ging zum Ufer hinunter. Maren und Liam wollten ihm folgen, doch Torben hielt sie zurück.
»Klar, Paul, mach das«, rief er ihm nach. »Es ist deine Entscheidung. Wenn du das Lügentelefon mit Karacho in den Weiher werfen willst, solltest du nicht zögern.«
Paul ließ seinen Arm mit dem Telefon ein paar Mal kreisen. Doch gerade als er das Gerät in hohem Bogen wegschleudern wollte, musste er daran denken, auf was er alles verzichten würde, wenn er das Telefon hergab.
»Andererseits«, sagte er also und ließ den Arm sinken, »wäre es Umweltverschmutzung, das Telefon ins Wasser zu werfen. Vielleicht sollte ich doch noch mal nachdenken.«
Ein zufriedenes Grinsen machte sich auf Torbens Gesicht breit. Er fragte,
»Wie wäre es denn, wenn du das Telefon mir zum Verwahren gibst, während du nachdenkst? Meine Eltern führen einen Elektrobetrieb und wir haben sehr viel Technikschrott. Da fällt ein altes Telefon mehr gar nicht auf. Morgen würde es zum Recyceln abgeholt. Du könntest deine Entscheidung also noch eine Nacht überschlafen.«
Das war natürlich eine faustdicke Lüge, denn Torbens Eltern arbeiteten in Wahrheit als Steuerberater. Aber das konnte Paul nicht wissen. Trotzdem sollte er sich später noch sehr oft fragen, warum er auf Torbens Schwindel hereinfiel. Denn Paul händigte ihm das Lügentelefon tatsächlich aus. Erst nach viel Nachdenken und Nachhaken sollte Paul die Antwort finden. Torben hatte ihm genau das erzählt, was er in diesem Moment hören wollte. Eine einfache Lösung für sein Problem, die erstmal vernünftig klang und ihm die Verantwortung abnahm. Deswegen war es ja eine gute Lüge gewesen. Aber das wusste Paul an jenem Tag noch nicht, als er ausgerechnet dem Angeber Torben das Telefon in die Hand drückte. Im Gegensatz zu Torben war Paul als Lügner eben ein blutiger Anfänger. Da half auch kein Telefon.
König Krautkopf.
»Oh je«, grummelte Mia.
»König Krautkopf hat wieder Ideen.«
Paul zuckte zusammen, denn er fühlte sich für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Immerhin hatte er Torben das Lügentelefon ausgehändigt. Und nun trat er hier als König auf, so wie er es manchmal tat, wenn ihm etwas zu Kopf gestiegen war. Zum Krautkopf, wie Mia und Paul dann sagten.
»Still! Der König spricht!« mahnte Frau Zehrer, die Lehrerin, die neben den beiden stand und ihren Kopf zum Kletterturm in der Mitte des Schulhofs reckte. Darauf balancierte Torben, damit alle ihn sehen konnten. Natürlich war er kein richtiger König. Torben hatte sich nur zum Anführer erklärt. Er trug einen roten Umhang, über den man nicht lachen durfte, obwohl er ziemlich lächerlich aussah.
»Es ist uns zu Ohren gekommen«, rief er, denn mittlerweile sprach er von sich in der Mehrzahl, »dass es hier Leute gibt, die sich unseren sinnvollen und gerechten Anweisungen noch immer widersetzen.«
Unzufriedenes Murmeln setzte ein, denn natürlich wollten nicht alle Schüler ihr Taschengeld mit Torben teilen oder seiner Kobra-Bande im Schulbus die besten Plätze überlassen oder Torben um Erlaubnis bitten, wenn sie Bälle oder Spielgeräte entleihen wollten. Nicht wenige Schüler waren in kürzester Zeit der Kobra-Bande beigetreten, um sich Vorteile zu verschaffen. Andere schlichen geduckt herum, um möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Und deswegen«, brüllte Torben weiter, »dürfen nur noch Mitglieder der Kobra-Bande den Kletterturm benutzen. Alle anderen bekommen einen roten Punkt auf die Hand gemalt.«
»Was mache ich denn hier?«, fragte Frau Zehrer plötzlich, so als ob sie gerade aus einem tiefen Traum erwacht war. »Torben, komm sofort runter! Es ist doch jetzt Unterricht! Was soll denn das alles?«
Doch bevor die Lehrerin herausfinden konnte, was das alles sollte, schnipsten zwei neue Mitglieder der Kobra-Bande, die in der Nähe standen, mit ihren Fingern.
»Frau Zehrer zweifelt schon wieder! Sie muss neu belogen werden!«
petzten sie. Und im Handumdrehen war Torben bei ihr.
»Wir müssen wachsam sein«, schärfte er ihr ein. »Unsere Feinde lauern überall. Sie wollen uns bestehlen.«
Bei diesen Worten schaute er Mia und Paul finster an und drückte das Lügentelefon ganz fest an sich.
»Das ist doch Unsinn. Du willst uns nur Angst einjagen«, entgegnete Frau Zehrer.
Doch als Torben ihr den Hörer des Lügentelefons ans Ohr drückte, wurde sie still.
»Ja, natürlich. Das verstehe ich«,
flüsterte sie dann und wandte sich an ihre Schüler.
»Kinder, leider bin ich gerade furchtbar an Schusseligkeit erkrankt. Es ist deswegen das Beste, wenn ich die Schlüssel zur Schule Torben übergebe. Ich verliere sie ja doch nur wieder.« »Das kann nicht Ihr Ernst sein«, rief Mia empört.
Aber Frau Zehrer winkte ab.
»Es ist nur zu eurem Besten. Torben führt die Aufsicht, bis es mir wieder besser geht. Jetzt muss ich schnell einen Arzt aufsuchen, der sich mit Schusseligkeit auskennt.«
Torben schüttelte sich vor Lachen aus, als die Lehrerin davontrabte, um sich von ihrer Schusseligkeit heilen zu lassen. Dabei war Schusseligkeit keine Krankheit. Und Frau Zehrer die unschusseligste Person der Welt. Sie vergaß oder verlor nie etwas. Aber auch sie war gegen das Lügentelefon machtlos und würde sich erst auf der Fahrt zu ihrem Hausarzt fragen, was zum Teufel sie da gerade machte.
»Das geht wirklich zu weit. Wir müssen König Krautkopf das Handwerk legen«, schimpfte Paul.
Doch wieder stieß Torben einen schrillen Pfiff aus und wieder sahen sich Mia und Paul von der Cobra-Bande umringt. Inzwischen hatte sie allerdings nicht mehr nur zwei Mitglieder, sondern zwei Dutzend.
»Was sollen wir jetzt machen?«,
fragte Mia kurze Zeit später. Da standen sie schon draußen vor dem Schultor, denn Torben hatte abstimmen lassen, ob Mia und Paul die Schule verlassen sollten. Und weil er vorher verbreitet hatte, dass die beiden hundsgemeine Diebe wären, war die Mehrheit dafür gewesen.
»Aber er kann doch nicht alle belogen haben«, regte sie sich auf.
»Tja, es hat gereicht, ein paar Leute zu belügen, um auch bei allen anderen Zweifel zu sehen. Das kann doch nicht sein, dass plötzlich alles drunter und auch drüber geht«, sagte Paul, der mit einem Mal fuchsteufelswild wurde. Er mochte es nicht, wenn Dinge in Unordnung waren.
Das konnte Mia zwar gut verstehen, aber an das Lügentelefon kam sie nicht heran. Dafür würde Torben sorgen. Paul tigerte aufgeregt auf dem Gehweg hin und her.
Plötzlich blieb er stehen und rief: »Ich hab's! Wir rufen an!«
Mia schaute unverständlich.
Wen wollte Paul anrufen? Die Polizei? Seine Eltern? Die würden ihnen doch kein Wort glauben. »Zum Glück habe ich mir die Nummer gemerkt«, triumphierte er. »Welche Nummer?«, wunderte sich Mia, denn anders als Paul hatte sie nie bemerkt, dass unter der Plastikabdeckung der Wählscheibe mit zittriger Schrift eine Nummer auf dem Lügentelefon stand. Zwar war sie verblasst und nur schwer lesbar, aber dem aufmerksamen Paul war sie nicht entgangen.
01010107, rief er sich ins Gedächtnis. »Das ist die Nummer des Lügentelefons.«
Minuten später erreichten sie vollkommen außer Atem Pauls Zuhause. Er besaß nämlich schon ein eigenes Handy, auch wenn er es nicht mit in die Schule bringen durfte. Ohne den Ranzen abzusetzen oder die Schuhe auszuziehen, rannte er in sein Zimmer und kam mit dem Handy in der Hand zurück. Gespannt wartete Mia, während er die Nummer tippte.
»Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt«, antwortete eine mechanisch klingende Stimme.
Sie versuchten es mit der Ortsvorwahl, aber ohne Erfolg. Paul versuchte es mit den Vorwahlen von Hamburg und Spanien, weil er die auswendig kannte. Aber das Lügentelefon stand ja nicht in Hamburg oder Spanien. Dann versuchten sie, mit dem Festnetztelefon anzurufen. Doch auch damit hatten sie keinen Erfolg.
»Was hatte ich mir da nur eingebildet? Es ist doch nur ein kaputtes Telefon. Natürlich kann man dort nicht anrufen«, sagte Paul niedergeschlagen.
»Es sei denn«, überlegte Mia.
»Es sei denn was?«
Doch statt zu antworten, zog sie den verdutzten Paul am Ärmel aus der Wohnung. Sie sprangen die Stufen herunter. Paul fragte noch einmal: »Was denn?«, während Mia ihn Richtung Stadtpark zog. Endlich standen sie an der alten Telefonzelle auf dem Hügel über dem Weiher. Es war ein trostloser und sogar bei Sonnenschein unheimlicher Ort. Die Scheiben des kleinen Gehäuses waren kaputt oder mit Graffiti übersät. Außerdem stank es. Das Telefon war zerkratzt und an den Hörer hatte offenbar jemand ein Feuerzeug gehalten.
»Du willst doch nicht etwa damit telefonieren?« fragte Paul entgeistert.
»Es ist neben dem Lügentelefon das älteste und kaputteste Telefon, das ich kenne. Wenn es damit nicht funktioniert, klappt es überhaupt nicht«, sagte Mia laut, um möglichst überzeugt zu klingen.
Doch als sie den Hörer aus der Gabel hob, bemerkte sie, dass das Telefonkabel nicht einmal mehr angeschlossen war. Die bunten Kabelstränge waren zerschlissen und baumelten in der Luft herum. Trotzdem wählte Mia die Nummer.
Die unglaublichste Geschichte. Mia kam sich dämlich vor, als sie die Telefonnummer in den kaputten Apparat in der alten Telefonzelle auf dem Hügel neben dem Stadtweiher eingab. Trotzdem hielt sie die Luft an. In den letzten Tagen war so viel Seltsames passiert, da konnte womöglich auch ein alter Fernsprecher zum Leben erwachen. Eigentlich hatte Mia Münzgeld einwerfen wollen, aber der Einwurfschlitz war mit einem steinhart gewordenen Kaugummi verklebt. Paul stand neben Mia und drückte sein Ohr neben ihr Ohr an den zerkratzten Hörer, obwohl es ihn einige Überwindung kostete. Bestimmt wohnten 1000 Bakterien auf diesem alten Ding. Doch so angestrengt die beiden auch lauschten, die Leitung blieb tot. Klebrig kroch die Stille aus dem Hörer und füllte bald die ganze Kabine.
»Ich glaube, das war ein Fehler«, sagte Mia.
Aber Paul hob abwehrend die Hand. Und tatsächlich. Plötzlich meinte auch Mia ein leises Rauschen in der Leitung zu hören. Ein fernes Summen, das allmählich lauter wurde. Dann knackte es in Mia und Pauls Ohren, genau wie es in den Ohren knackt, wenn man auf einen sehr hohen Berg steigt. Es war, als hätten sie beide ein feineres und schärferes Gehör bekommen. Das elektrische Summen in der Leitung wurde stärker, bis es abrupt endete.
»Ich höre«, sagte eine Stimme, die von weit her zu stammen schien. Paul hätte nicht einmal sagen können, ob da eine Frau oder ein Mann sprach oder ob die Person alt oder jung war.
Er konnte nicht einmal sagen, ob die Stimme wirklich einer Person oder nur sich selbst gehörte. Aber ihr Klang war ihm vertraut. »Das ist das Lügentelefon! Ich erkenne die Stimme!« rief er, und ein Schauer fuhr ihm über den Rücken. »Verschwinde aus der Welt!« rief Mia an den Hörer. »Du musst aufhören, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Ich möchte, dass alles wieder normal wird.«
»Ich höre«, sagte die Stimme wieder.
»Ich glaube, es will eine Lügengeschichte hören. Für die Wirklichkeit hat es keinen Sinn«, sagte Mia und räusperte sich. »Also, es war einmal ein Junge, der konnte überhaupt nicht lügen. Aber dafür hatte er eine Freundin, die ganz fantastisch schwindeln konnte.«
Sie hörten gespannt in den Apparat hinein, ob das Lügentelefon wieder sein tonloses »Ich höre« hervorbringen würde. Doch es sagte erst einmal gar nichts.
»Wie gut konnte sie schwindeln?«
wollte das Lügentelefon dann wissen. Mia holte tief Luft.
»Besser als ihre Mutter? Besser als der Angeberkönig Torben Krautkopf? Womöglich sogar besser als ein Lügentelefon?« sagte sie.
»Konnte das Mädchen den Regen, der auf die Erde gefallen war, zurück in die Wolken schwindeln?«
»Es konnte ganz flache Kieselsteine zu hoch aufragenden Gebirgen lügen. So gut war es«, behauptete Mia.
Das war natürlich gelogen, aber darum ging es ja.
»Erzähl mir mehr über den Jungen«, verlangte das Telefon.
Mia gab den Hörer an Paul weiter. Und der erzählte die Geschichte vom Jungen, der überhaupt nicht lügen konnte und deswegen immer wieder in unangenehme Situationen geriet.
»Wie konnte er denn Freunde finden, wenn er in jedem Augenblick sagen musste, was er wirklich dachte?«
»Das war wirklich etwas schwierig für ihn. Deswegen schenkte ihm seine Freundin, die ja sehr gut lügen konnte, ein altes rotes Telefon, damit er üben konnte. Blöderweise war es ein Lügentelefon.«
Das konnte bestimmt einen Regenbogen an den Nachthimmel lügen, nicht wahr?
Natürlich, es war ja ein Lügentelefon, seufzte Paul.
Natürlich war es das, summte es zufrieden aus der Leitung. Und dann wurde der Junge, der nicht lügen konnte, sehr beliebt und mächtig, weil er mit seinem Telefon all die aufregenden Geschichten erzählen konnte, die die Leute viel lieber hören wollten als die Wahrheit. Alle waren zufrieden und glücklich, und der Junge bekam immer seinen Willen.
Paul seufzte wieder. Nun, zunächst verhielt es sich wohl so, aber der Junge hatte nicht bedacht, dass die Lügengeschichten nicht etwa im Telefon blieben, sondern in die Welt hinausgingen und dort Unheil anrichteten.
Unheil? Was ist das? Ist Unheil die grandioseste Lüge, die man sich ausdenken kann?
Mia übernahm den Hörer wieder. Unheil ist das, was von einer Lüge übrig bleibt, wenn sie in die Wirklichkeit fällt. Stell dir eine Sternschnuppe vor. Am Himmel sieht man sie als hellen Streifen, der sehr schön aussieht. Aber aus der Nähe ist sie ein kalter Stein, der mal ein Stern war. Und wenn dieser erloschene Stern auf die Erde fallen sollte, möchte man nicht darunter stehen.
Und dann erzählte Paul, wie ihre Freundschaft fast zerstört worden war, weil plötzlich die Lügen wie ein Kometenschauer in ihre Welt geprasselt waren und wie sich Torben dank einer einzigen Lüge zum Anführer hatte machen können. Als Paul fertig war, sagte das Lügentelefon erst einmal nichts.
»Ich habe gehört«,
sagte er schließlich in die Stille.
»Und ich habe schon viel gehört, weil ich ein Lügentelefon bin. Ich habe gehört, dass der Mond aus Käse und die Erde eine Scheibe ist. Aber eure Geschichte ist die unerhörteste, unglaublichste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist so unglaublich, dass sie wirklich wahr sein könnte.«
»Sie ist wahr«, protestierten Paul und Mia. »Und deswegen muss das alles dringend aufhören. Du musst aufhören, all diese Lügen zu verbreiten. Hörst du?«
»Ich verbreite Lügen? Aber mich gibt es doch gar nicht. Es gibt nur ein altes, kaputtes Telefon, das jemand auf der Straße gefunden hat.«
Mit dieser Lüge verstummte die Stimme. Und auch das elektrische Summen verschwand aus der Leitung. Und einen Moment später war es, als habe es beides nie gegeben. Oder hatte das Lügentelefon etwa die Wahrheit gesagt?
Mia drückte wild auf dem Apparat herum, bis Paul ihr den Hörer aus der Hand nahm und wieder in die Halterung hängte.
»Ich glaube, es ist vorbei«, sagte er.
Benommen taumelten Mia und Paul aus der Telefonzelle und atmeten erstmal durch.
»Meinst du, wir haben uns das alles nur eingebildet?«, fragte Mia, und Paul zuckte mit den Achseln.
»Das ist einerseits zweifelsfrei so und andererseits vollkommen ausgeschlossen«, wollte er sagen,
als ihr Blick auf Torben fiel. Der rannte nämlich mit Tränen der Wut in den Augen dem Stadtweiher entgegen.
»Zum allerletzten Mal«,
brüllte Torben in eben jenes rote Wählscheibentelefon, das Mia neulich auf einer Bank neben einem Buch über französische Kathedralen gefunden hatte.
»Ich bin der Größte, Beste und Klügste. Bring den Leuten das gefälligst bei.«
Dann hielt er inne und schüttelte das Gerät.
»Hallo, ist da wer?«
Aber als sich niemand meldete, schleuderte er den Apparat wutentbrannt in den Weiher, wo er augenblicklich versank.
»Ich glaube, jetzt ist es wirklich vorbei«, sagte Mia. Und Paul grinste. Genau das glaubte er auch.
Ihr hörtet »Das Lügentelefon« von Christian Bartel, gelesen von Jens Wawrczyk.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.